Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Wir befinden uns, wie bereits angedroht, auf dem Comic-Salon in Erlangen und haben bereits viele, viele Gespräche ohne Mikrofon geführt. Eines der ersten, die wir jetzt mit Mikrofon führen, ist eins, auf das ich mich schon sehr lange freue. Ich spreche heute mit Patrick Wirbeleit. Grüß dich.
Grüß dich.
Patrick, wir haben uns dadurch kennengelernt, dass ich mal einen großen Blog bei uns über deine Comics, über deine Bücher gemacht habe, die ich mit meinem Sohn zusammen gelesen habe, denn dein Schaffen richtet sich vornehmlich an Kinder und Familien. Warum ist das eigentlich so?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen denke ich, dass der Comic speziell sich besonders gut eignet für Kinder, einfach weil man halt so schön komplexe Geschichten auf der Bildebene erzählen kann und die Textmenge eben nicht überfordert dabei. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, liegt es einfach daran, dass ich nicht so richtig erwachsen geworden bin, wie so viele von uns.
Ja, ja.
Und von daher bin ich irgendwie, glaube ich, ich adressiere beim Schreiben einfach immer mein inneres Kind. Ja? Und das ist noch so ungefähr 8 Jahre alt, manchmal 9.
Also für dich, und du genießt es dann auch, und du genießt tatsächlich auch Comics von Kollegen, die sich an die Zielgruppe richten.
Jein, ich muss ehrlich zugeben, ich lese fast keine Comics mehr.
Ja.
Also ich habe so lange Jahre so viel Comics gelesen und mich auch einfach theoretisch mit dem Thema beschäftigt, und das mache ich auch immer noch, also auf der theoretischen Ebene, und ich gebe ja auch Fortbildung für Lehrerinnen und Lesepädagoginnen und so weiter zum Thema Leseförderung durch Comic, und ich mache Workshops mit Kindern und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das liegt daran, ich lese insgesamt gar nicht mehr so viel. Und wenn ich Sachen lese, lese ich oft Sachen, die ich schon mal gelesen habe, weil ich habe so das Gefühl, mein Kopf ist irgendwie voll. Und da passt nicht mehr so richtig viel Neues rein. Was aber vielleicht auch daran liegt, und das kann ich nicht so richtig beurteilen, ich bin ja kein Hirnexperte, dass ich arbeite ja meistens immer parallel an 2 bis 3 Büchern. Und ich glaube, mein Kopf ist einfach voll mit meinen eigenen Geschichten, und ich habe dann einfach keine Kapazitäten mehr für was anderes.
Generell wenig Geschichtenerzählung, oder schaust du noch Filme oder
Serien? Ja, auch das selten. Echt.
Also das ist tatsächlich, da ist dein Pensum dann gedeckt, und dann hörst du Musik oder gehst joggen oder irgendwas.
Ja, joggen eher nicht. genau, ich gehe vielleicht mal spazieren und höre meinem Knie beim Knirschen zu.
Ja, das kann ich auch.
Und ansonsten, ich höre viel Musik. Mhm. Ja.
Aber tatsächlich, selbst wenn du deine eigenen Comics nochmal bei Erscheinen liest, hast du ja auch genug Output, dass du immer noch regelmäßig Comics liest, wenn ich mir deine Vita anschaue. Also ich glaube, die allermeisten Leute, die jetzt zuschalten, weil sie deinen Namen bereits kennen, werden ihn vermutlich von Kiste kennen, mit Uwe Heidschötter, was bei Reprodukt begonnen wurde, mittlerweile bei Kiebitz angekommen ist. Gorm Grimm hast du gemacht. Ich glaube, für mich persönlich beim Lesen mit meinem Junior war Oma Gurke der Favorit und das nachhaltigste Erlebnis. Jetzt ist frisch für den Salon in Erlangen, also nicht für, aber hier ist es das erste Mal ausgelegt worden, die Ich- und Tod-Detektei erschienen. Und ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Weile weiter aufzählen. Haus Nummer 8 mit Sascha Wüstefeld, auch bei Kiebitz. Hast du eigentlich unter deinen vielen geistigen Kindern, die du ja dann auch noch mit unterschiedlichen Kollegen zusammen machst, das heißt also, die auch eine ganz unterschiedliche Bildsprache haben, Favoriten, Charaktere, gar nicht gemessen an den Künstlern,
ja,
weil
klar,
das wäre total unfair, weil das auch sehr, ganz unterschiedliche Bildsprachen sind, aber so Charaktere, die dir noch näher am Herzen liegen als die anderen.
Mhm. Gute Frage. Also ich fange mal anders an, weil das, was ich einfacher beantworten kann, ist, welches mein Lieblingscomic ist, meiner eigenen.
Ja.
Und das ist halt der Comic, der eigentlich fast keine Bilder hat, nämlich das unsichtbare Raumschiff. Hast du das schon gelesen?
Habe ich tatsächlich noch nicht.
Dann freu dich auf was. Also das ist wirklich das Ding, worauf ich am meisten stolz bin. Und aber das hat ja, ja, wie gesagt, praktisch keine Bilder. Und was für ein Comic ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ja, das und das macht mir vor allem deshalb auch selber manchmal Spaß. Das lese ich tatsächlich selber ab und zu nochmal, weil ich das eben mit einem Freund zusammengeschrieben habe, ein Engländer, Andy Matthews, und ein Gros der Gags kommen einfach von ihm oder kam von ihm, und ich habe dem Ganzen eben die Form und den Rahmen und das Timing und so weiter gegeben. Und was die Figuren angeht, also das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, Kiste ist immer noch meine persönliche Lieblingsfigur. Und ich denke, das liegt daran, dass, das war mir beim Schreiben überhaupt nicht klar, sondern erst so in der Rückschau, dass das Kiste ist, basiert eben auf Lieblingsfiguren, die ich als Kind hatte. Zum einen eben auf Pelle. Von Patsy. Mhm. Und Pelle kann ja auch sozusagen endlos Kram aus seinem Schnabelbeutel ziehen.
Das war der Pelikan, ne?
Genau, ja. Und Gamma, ja. Der immer aus seinem Lendenschürzchen von Mickey Mouse auch immer, kann ja das ganze Häuser gezogen hat. Ja. Das ist, fand ich irre faszinierend als Kind. Und ja, und als ich Kiste geschrieben habe, hatte ich das war ein typisches Unterbewusstseinsding, ja. Also die Figur ist irgendwie, die ist einfach so gekommen zu mir, aber die war im Grunde schon, wie ich jetzt ja gerade erklärt habe, angelegt, weil ich irgendwie, ja, die Figuren, an die ich mich am meisten beim Lesen noch erinnere, sind eben diese beiden.
Ich finde tatsächlich, abgesehen davon, dass ich mir das unsichtbare Raumschiff jetzt gerade schon auf meine imaginäre To-Do-Liste geschrieben habe, finde ich bei Kiste tatsächlich den charakterlichen Aspekt fast spannender als die Fähigkeit. Die ja. Fähigkeit hat mich, also vermutlich kennst auch du die Truhe aus intelligentem Birnbaumholz. Natürlich. Von Terry Pratchett. Ja. Das war eine Assoziation, die ich hatte, aber ich finde, Kiste ist ja eigentlich sehr viel mehr, ja. Weil Kiste ist oft nicht so richtig schlau, aber auf eine Art und Weise, die man ihm nie übel. Eigentlich hat man ja die Tendenz bei Menschen, bei die man trifft, sich drüber zu ärgern, wenn die doof und gedankenlos sind. Und Kiste ist das auf eine so charmante, auf eine so sorglose und energetische Art und ja. Weise, dass man jede Dummheit verzeiht und ein bisschen auch mit Geduld lernt, als Elternteil, dass das auch gerade mit einem 5-Jährigen liest.
Ja, 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 also Kiste ist sozusagen die Essenz des Kind-Ichs, ja. Also das ist sozusagen ich jetzt sofort haben wollen, ja. Und gerade ganz kleine Kinder sind ja genau so, die haben ja irgendwie, irgendwas kommt in den Kopf und dann wollen sie das haben, dann wollen sie es machen, und wenn sie es nicht kriegen, kriegen sie schlechte Laune. Aber das ist der Unterschied, Kiste kriegt eigentlich praktisch nie schlechte Laune. Kiste kriegt einfach eine neue Idee.
Ja, ja, genau. Das ist auch sehr lösungsorientiert. Ja, ja. Ne? Das ist ja, auf LinkedIn im Profil ist das ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Wenn Kiste mal einen neuen Job, ja, lösungsorientiert zu sein, wenn Kiste mal einen neuen Job sucht, ja. Wird das sehr, sehr hilfreich sein. Apropos neuer Job für Kiste.
Ja.
Gibt es da irgendetwas, was du uns sagen kannst? Weil das ist das, was mein Sohn mir als Arbeitsauftrag mit nach Erlangen gegeben hat. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit dir spreche. Ich soll dich schön grüßen. Ja. Und ich soll dich fragen, wann eine neue Kiste-Geschichte kommt.
Ja, es ist so, dass Uwe leider keinen weiteren Comic zeichnen wird, auf absehbare Zeit, denn da Uwe halt so ein großartiger Zeichner ist, haben das eben auch andere entdeckt, und der arbeitet jetzt also an Projekten für Animationsfilme, wo also Lead Character Designer ist bei großen Filmproduktionen, und das ist ja auch im Grunde das, wofür er ausgezogen ist, grundsätzlich in seinem Leben das beruflich zu machen. Also Kiste war ja im Grunde nur so ein Exkurs für ihn. Und also das heißt, er macht jetzt das, worauf er richtig, richtig Lust hat, und wird richtig, richtig gut bezahlt. Und das ist ja im Comic-Bereich leider nicht ganz so. Da können wir ihn nicht mit hinterm Ofen hervorlocken, auch wenn er genauso wie wir die Figuren liebt. Aber natürlich wäre ich in seinen Schuhen, würde ich auch das machen, was er macht. Und ja, aber ja, also ich glaube, ich kann verraten, dass wir mit einer Zeichnerin im Gespräch sind, die, wie ich finde, eine ähnlich tolle Energie in ihren Zeichnungen hat wie Uwe. Und die Überlegung ist auf jeden Fall da, ob wir zumindest den sechsten Band, den ich schon vor 3 Jahren oder so geschrieben habe, vielleicht mit ihr umsetzen. Aber da ist noch nichts in Sack und Tüten. Also von daher kann ich da noch nichts versprechen.
Ich glaube, es würden sich alle über neues Kiste-Material freuen. Und du hast ja tatsächlich mit einer anderen Zeichnerin auch für diesen illustrierten Roman Kiste mit dem Gnom.
Genau.
Der exakte Titel ist mir gerade entfallen, hilft mir gerade nochmal.
Das weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Also der illustrierte Roman,
ich glaub, auch. Gnome im Keller oder so ähnlich.
Genau.
Ja.
Genau. Der auch ganz herzallerliebst ist. Und da hast du auch mit einer anderen Zeichnerin zusammengearbeitet, die einen eigenen Stil hatte,
ja,
aber die Essenz der Figuren sehr schön erfasst hat.
Ja,
also ich kann mir eigentlich gut vorstellen, auch wenn ich mir wünsche, dass Uwe irgendwann zum Projekt zurückkehren kann, glaube ich, bieten die Charaktere und bietet die Geschichte auch genug Folie, dass sich andere daran auch mal austoben können.
Denke ich auch. Und Uwe hat ja auch eine Menge, also im Grunde so einen Katalog vorgelegt an Bildmaterial, auf das dann eben potenzielle Zeichner oder Zeichnerinnen zurückgreifen können, um sozusagen eine Adaption zu machen und ihre eigene Interpretation zu liefern. Und das ist ja manchmal auch durchaus spannend. Ja, also ich sage jetzt nur mal hier gerade aktuell den Lucky Luke von Blutsch, den ich super finde, also von den Zeichner. Und ich habe so eine Schwarz-Weiß-Version. Es gibt so eine französische Sonderausgabe, die nur in Schwarz-Weiß ist und auch ein bisschen größer in den Seiten der Panel. Und das ist so großartig gezeichnet. Ich finde es einfach fantastisch und es liest sich toll und lustig. Ja.
Und das ist es. Also mehr Kiste ist eine gute Nachricht, wenn daran gearbeitet wird. Und wenn dann, also Uwe ist ja nur auf unbestimmte Zeit nicht dabei.
Genau.
Das bedeutet ja nicht, dass er nicht irgendwann dazu zurückkehren kann, wenn er hoffentlich reich und berühmt geworden ist vorher.
Genau. Und das ist sozusagen als Luxusprojekt nebenbei nochmal irgendwie so, ach, jetzt könnte ich ja vielleicht doch nochmal.
Genau. Jetzt kehren wir zurück. Tatsächlich haben der Gnom im Keller, der garstige Gnom und Oma Gurke etwas gemeinsam, und da hast du mich nämlich zu angeschrieben auch, nachdem du unseren Podcast gehört hast.
Ja.
Mir fiel auf, dass deine Bücher eigentlich durchweg ohne Antagonisten auskamen.
Ja.
Und dass die deshalb häufig auch für jüngere Kinder gut geeignet sind, weil die Spannungen ganz anderer Natur waren. Das heißt also, es geht ja häufig um Alltagsprobleme von Kindern, die aber mit sehr unalltäglichen Dingen wie einer magischen Kiste oder einem Wikinger, der aus der Vergangenheit in die Gegenwart teleportiert wird,
ja,
konfrontiert sind.
Also ich glaube, also man kann sagen, dass in der Regel in meinen Geschichten die Probleme, also sozusagen die Protagonisten müssen sich aus der Scheiße holen, in die sie sich selber reingeritten haben.
Ja.
Das ist so das Grundkonzept. Also, was ich aber überhaupt nicht, und deswegen hatte ich dich ja angeschrieben, also bis ich deinen Podcast gehört habe, war mir nie aufgefallen, dass ich gar keine Antagonisten hatte.
Ja.
Und jetzt verwende ich das immer wieder gerne in Gesprächen.
Guck mal, das ist ja toll.
Ja, genau. Wie gesagt, das war mir nicht klar. Bei Oma Gurke liegt es daran, dass ein Großteil des Settings von Stefan, dem Zeichner, schon angelegt war.
Mhm.
Und ich sozusagen mit dem vorhandenen Material eine Geschichte gestrickt habe. Bei dem Dom im Keller, ja, weiß ich gar nicht, hat sich einfach so ergeben, dass da, weil das ja auch das Buchformat ein anderes ist, auch für ältere Kinder eigentlich, an ältere Kinder adressiert, und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich mache mir überhaupt keine Gedanken dazu. Also die Geschichten kommen halt so zu mir, wie sie irgendwie kommen, und wenn keine Antagonisten da sind, sind sie ja nicht da, und wenn welche kommen, sage ich auch nicht nein. Also
Genau, aber ich glaube, das ist ein Teil der Antwort oder der Antwort, die ich mir selber gegeben habe, dass sowohl der Gnom halt für etwas Ältere und auch Kinder, die mitgewachsen sind, wann ist der erste Kisteband erschienen?
Vor 10 Jahren.
Ja, also das ist ja durchaus erwähnenswert. Und dann möchte man ja tatsächlich auch etwas mehr Spannung haben. Wir erleben das ja sehr häufig mit Franchises, die wir als Kinder, mit Geschichten, die wir als Kinder erlebt haben, dass die irgendwie modernisiert, erwachsen gemacht werden. Und jetzt war bei dir eine kleinere zeitliche Distanz, weshalb sich das angeboten hat. Oma Gurke ist deshalb mein Lieblingsbuch, weil ich mit meinem Kind da gesessen habe und eine Geschichte, die ganz typisch Patrick Wirbeleit ist, die sehr charmant ist, die sehr, sehr energetisch ist. Das heißt also häufig hast du halt auch Zeichner, die sehr cartoonesk explodieren und das macht visuell dann auch eine sehr große Freude. Aber während ich das, da war er noch 6, mit meinem Sohn gelesen habe, es gibt eine Schlüssel, für alle, die das noch nicht gelesen haben, vielleicht kurz eine Inhaltsbeschreibung. Es geht im Wesentlichen um eine Rentnerin im Altenheim, die durch einen hier nicht näher definierten Zufall mit einem Polizeiroboter aus einer dystopischen Zukunft ausgetauscht wird. Einer Zukunft, in der Stoffe verboten sind oder Stoffe herzustellen. Ist das so richtig?
Nein, es geht darum, es darf nicht gestrickt werden.
Es darf nicht gestrickt
weil
werden.
Das, weil darüber, über die Muster halt kommuniziert werden kann. Also grundsätzlich ist da Kommunikation verboten, weil eben so eigene Ideen verbreitet und entstehen können auch, ne?
Genau.
Und wachsen können.
Also im Grunde so ein oppressives System, ein Polizeistaat und in so einem schönen Erlebnis für mein Kind. Dann eine Szene zu haben, wo dieser Polizeiroboter, der halt nur diese oppressive Welt kennt, sich mit einem älteren Herren im Altenheim neben dem sitzt, im Ohrensessel, und der ältere Herr erklärt ihm dann tatsächlich kindgerecht aufgearbeitet seine persönlichen Erinnerungen an die NS-Zeit und warum er gar nicht so schön findet, wo der Roboter daherkommt, war dafür der Schlüssel, dass mein Kind und ich uns über Faschismus auseinandergesetzt haben. Auf einem sehr reduzierten, ungrausamen Level, das ihn erfassen lässt, warum es wichtig ist, seine eigene Meinung formulieren und sagen. Und das ist natürlich magisch, wenn du etwas holst, was bunt und schön ist und das ein Schlüssel, da machst du dir als Eltern ja Gedanken drüber. Wie bringe ich meinem Kind das bei? Wie mache ich mein Kind stabil für die Welt und für unser politisches Umfeld auch? Und das ist eine sensationelle Leistung. Das hat mich so tief beeindruckt, dieses Buch. Also Chapeau.
Danke. Also ehrlich gesagt, es war halt nicht, also ich habe selten, eigentlich nie, auch da nicht, ich habe eigentlich nie einen Vermittlungsauftrag. Und wenn solche Sachen reinkommen, dann, weil sie sozusagen der Handlung dienen, ne? Aber da war es natürlich dann so, als diese Idee da war, hatte ich natürlich schon, also da habe ich schon echt eine Menge dran rumgekaut, das so runterzubrechen, damit ich auf das Grundprinzip sozusagen, wo hakt's und was ist gut, was ist schlecht sozusagen, einfach auch darzustellen, dass Demokratie einfach so ist einfach nicht einfach. Demokratie ist anstrengend, ja? Also eigene Entscheidungen zu treffen, also auch zu wählen, zu sagen, ich möchte den oder den, und das da so mit reinzubringen, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Und ich freue mich unheimlich, dass das tatsächlich dann auch bei dir funktioniert. Ich habe das mittlerweile auch eben auch schon von anderen Eltern gehört, die das mit ihren Kindern gelesen haben, dass die dann wirklich darüber dann ins Gespräch gekommen sind. Und das Buch an sich halt eben auch schon eine gewisse Vorlage geliefert hat, um darauf ein Gespräch aufzubauen.
Das, ich finde, das Wundervolle daran ist, dass du hast gerade gesagt, du hast siehst keinen Bildungsauftrag.
Ja.
Das sehe ich auch so. Und das Schöne ist aber, dass ich als Elternteil das politisch ist und dass meinem Kind auch politische Bildung schon früh mitgeben möchte und auch gewisse Werte,
ja,
das aufgreifen kann. Es ist mit diesem Buch aber auch durchaus möglich, sehr viel oberflächlicher, nur die bösen Roboter aus der Zukunft zu sehen,
ja,
und zu sagen, da rede ich mit dem Lütten drüber, wenn der 10 oder 11 ist und das in der Schule anfängt. Da ist jetzt noch nicht die Zeit für, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder auch, soll jetzt Kind sein, möchte ich noch gar nicht mit auseinandersetzen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so die ideale Lösung ist, wie ich es gemacht habe. Ich hatte nur, für mich hat es sich richtig angefühlt, ja, und das Buch war eine Steilvorlage.
Ja. Ja, das freut mich. Also auch das ist tatsächlich, also in erster Linie möchte ich einfach Bücher machen, die unterhalten. Ja. Und genau, du kannst dieses Buch einfach lesen und es sind die Doofen und fertig. Also es ist nicht so, dass irgendwas problematisiert wird, sodass tatsächlich eine Frage aufkommt. Ja. Aber man kann darauf sozusagen anhand der Geschichte Fragen aufkommen lassen. Und bei manchen Kindern kommt vielleicht auch eine Frage auf. Ja? Also genau. Dann liegt es natürlich an den Eltern, diese zu beantworten oder nicht, wie du schon gerade gesagt hast.
Siehst du denn, weil, also ein Stück weit ist da ja bei deinen Erzählungen sind jetzt langsam erwachsenere Sachen oder komplexere Sachen dabei, wenn ich mir den Kobold und Oma Gurke exemplarisch anschaue. Ist das etwas, wo du sagst, das merkst du häufiger, auch bei anderen Geschichten, die du jetzt gerade entwickelst? Oder waren das Exkurse und würdest du sagen, dass es auch weiterhin Material von dir gibt, das unschuldiger, lustiger, sorgloser, oder ist das eine Tendenz? Und hast du vielleicht auf lange Sicht Lust, etwas Komplexeres und Schwereres noch zu machen?
Ja, also im Grunde, also Ich und Tod der Detail ist ja schon komplexer und auch schwerer. Also da wird ein alter Mann ermordet. Man sieht, der schwimmt tot im See. Und der Junge, der eben sich dann aufmacht, weil es eigentlich als Unfall gilt, und der zufällig mit dem Tod befreundet ist, der ihm irgendwie steckt, dass es eben kein Unfall war. Und der Junge aber jetzt nicht loslaufen kann und sagen, ach übrigens, der Tod hat mir erzählt, das war kein Unfall, liebe Polizei, geh mal irgendwie ermitteln, muss er eben selber los und versuchen rauszukriegen, wer eben seinen im Grunde Opa-Ersatz umgebracht hat. Und das hat durchaus schwere Momente, die aber immer wieder gebrochen werden durch sozusagen die Dynamik zwischen Tod und dem Jungen. Und ich glaube, grundsätzlich ist schon eine Tendenz dazu bei mir, merke ich. Ich glaube, hat auch, also ich habe erzählt, ich habe immer noch mein inneres Kind, ich, aber meine eigenen Kinder sind irgendwie jetzt auch schon erwachsen, ne? Und ich merke schon, dass öfter auch ältere Themen zu mir kommen. Aber es sind auch immer noch Sachen, die ich plane, jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Art, also ganz aktuell so eine Liebesgeschichte, sag ich mal, von einem 10-jährigen Jungen, und die eben nicht, also die, wo es eben, wie es bei 10-jährigen Jungs so ist, dieses erste, man ist irgendwie zusammen, aber hat null Ahnung, was das eigentlich heißt. Und in der Regel ist es auch, ist man sowieso nur mit jemandem zusammen, weil irgendein anderes Mädchen gesagt hat, ihr seid jetzt zusammen. Und also das ist so, ne, also wirklich so ein bisschen diese Hilflosigkeit, also also die Perspektive, aus der ich da jetzt zumindest erstmal rangegangen bin, ist einfach die aus dieser Junge, der einfach überhaupt mehr oder weniger gar nicht weiß, was ihm da geschieht, ist zufällig gerade wird gerade toll gefunden von irgendeinem der Mädchen, die ja in der Regel sowieso 3 Meter weiter sind als die Jungs in dem Alter, und der dann einfach diverse Sachen komplett falsch macht, sag ich mal, weil er einfach nicht, ja, er hatte null Template, auf das er zurückgreifen kann in dem Alter. Ja. Und im Grunde ist ihm das auch eigentlich egal. Ja. Er versucht einfach nur nett zu sein.
Und wie weit ist das Projekt fortgeschritten?
Das ist wirklich jetzt ganz, ganz am Anfang. Und ich habe gerade gestern mit einer Illustratorin gesprochen, die auch selbst schreibt, mit der ich gerne was zusammen machen möchte. Und da kam mir irgendwie die Idee, ob sie nicht sozusagen wenn sozusagen das Mädchen bei mir in der Geschichte weggeht, ob sie nicht die Perspektive aufnimmt. Also, dass man sozusagen beide Seiten
auch spannend, ja,
beleuchtet. Also das, mal gucken, ob das klappt, aber das fände ich irgendwie ganz cool, weil ich habe keine Ahnung, wie Mädchen ticken, immer noch nicht.
Das werden wir wahrscheinlich auch nie haben. Und das, dann wäre es ja auch nicht mehr spannend.
Nee.
Und glaubst, also die Tendenz ist spannend. Glaubst du, dass du trotzdem weiter noch unschuldigere und unkomplexere Geschichten machen möchte.
Ja, also grundsätzlich mag ich das gerne. Und ich, wie gesagt, ich bin ja in diesem Leseförderbereich unterwegs und ich sehe halt, wie, was für ein dankbares Medium das ist für die Kinder. Und von daher, noch gehen mir die Ideen nicht aus. Was ich gerade einfach so für mich als, weiß ich auch nicht, zum Ausgleich, sag ich mal, mache, ich schreib gerade einen John Sinclair Spin-off.
Tatsächlich.
Ja.
Das ist ja ultra spannend.
Aber nicht mit dem Verlag abgeschrieben, nur so für mich, so mehr als Fanfiction eigentlich. Ja? Ich habe einfach eine Figur, also in dem allerersten John Sinclair Band, der ja eigentlich Band 51 ist in der Gespensterkrimi-Reihe, aber der erste Band, ich glaube Nachtclub der Vampire hieß der, kommt eine deutsche Austauschschülerin nach London. Und die gerät dann eben, wird dann auch gebissen und dann kriegt die Blutaustausch und lalala. Und am Ende wird ihr dann ins Flugzeug gesetzt von John Sinclair und der sagt dann, ja, ach, und du wirst das schon vergessen, irgendwie so mäßig. Wo ich so denke, wer zur Hölle nach so einer Parade, Vampire haben dich gebissen und hast du nicht gesehen, also wie willst du da noch ein normales Leben weiterführen, ne? Und dann habe ich halt überlegt, was sie wohl macht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, vielleicht macht die eine eigene Agentur auf. Die kam aus Hamburg, glaube ich, in der Geschichte. Und jagt halt jetzt hier in Deutschland weiter Geister oder vor allen Dingen Vampire und so. Und genau. Und also im Grunde, das Setting ist Hamburg. Und das Ganze spielt dann Mitte der 80er. Weil das eben in der Zeitchronologie des Originalromans folgt. Und genau, aber das ist wirklich nur einfach erstmal nur so aus Spaß für mich.
Ich finde, das sollte es nicht bleiben. Wir reden gleich nochmal ohne Mikro. Patrick, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das hat Bombenspaß gemacht und ich habe ganz viele Leseanregungen. Und ich glaube, für alle Eltern, die das noch nicht tun, was unwahrscheinlich ist, wenn sie diesen Podcast hören, Comics vorzulesen mit dem Kind, auch mit dem jungen Kind, mit verstellten Stimmen, ist für Kinder ein sehr niedrigschwelliges Abenteuer, um so den Zugang zum Lesen und zum Betonen zu bekommen.
Definitiv. Und du lernst halt automatisch auch, also und das haben viele gar nicht so im Kopf, dass das nicht, man wird da nicht mit geboren, dass sozusagen eine Geschichte sich ergeben kann von einem Bild zum nächsten. Ich arbeite teilweise mit Kindern, die aus einem so lesefernen Haushalt kommen, denen wurden keine Bilderbücher vorgelesen. Denen ist nicht klar, dass ein Bild und das nächste Bild zusammen eine Geschichte ergeben, sondern die sehen das als separate Teile. Ja. Plus im Comic liest du ja automatisch, also ich habe das immer so gemacht, ich habe dann immer auf die Sprechblase gezeigt, die ich vorgelesen habe, damit auch eben die Kinder mitkriegen, wo sie sind auf der Seite. Ne?
Ganz genau, ja.
Und dadurch lernst du auch, dass du von oben nach unten und von links nach rechts, weil ja sowohl die Panel als auch die Sprechblasen genauso angeordnet sind, wie auch Fließtexte, ja, in ihrer Funktion. Ne? Also da allein von den Lesemechanismen, die man damit anlegt, wenn man das mit den Kindern schon vorliest, das ist, kann ich nur unterstützen, dein Anliegen.
Danke dir auch da für die Pionierarbeit. Ich glaube, selbst an der Grundschule meines Sohnes in Oberhausen, also da hat er neulich Dogman mitgebracht. Ah. Also es gibt auch Comics an Grundschulbibliotheken, aber da können wir noch ausbauen.
Das ist ausbaufähig.
Ja. Da gehören auch ganz, ganz viele Patrick Wirbeleit-Bücher in diese Bibliotheken. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Mach's gut.